Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Die inhaltlich unabhängigen Recherchen und Produkttests ermöglichen uns wechselnde Unternehmen und Partner aus der Reisebranche.
An der Mosel in Rheinland-Pfalz, da sprießt der Wein seit Jahrtausenden. Und bis heute ist die Region bekannt für hochwertigen Riesling und andere edle Tropfen. Einer der Winzer ist Timo Dienhardt. Schon in 10. Generation baut seine Familie Wein an und das nach strengsten Vorgaben. Joris hat Timo getroffen. Er beschäftigt sich intensiv mit nachhaltigem Anbau, voller Leidenschaft für Handwerk und Genuss. Seit vielen Jahren verkauft er über den Weinversandhändler Delinat seine Produkte. Was treibt ihn an? Welche Philosophie steckt hinter Delinat? Und was passiert eigentlich hinter den Kulissen eines Weinguts?
Ja, wie startet man ein gutes Gespräch mit einem guten Winzer? Natürlich, indem man anstößt. Wir haben ein bisschen was im Glas.
Zum Wohl!
Oh, das klingt gut. Das schmeckt auch gut.
Ja, ne? Das ist jetzt ein Riesling vom Schiefer.
Okay.
Schön leichter Begleiter für fast alle Gelegenheiten. Also Oberkante trocken ist der immer, hat noch so ein bisschen dienische Restsüße, der halt dann auch einfach immer gut ankommt, gerade mit so einem schönen Riesling.
Ja. Wow. Der ist gut, der ist sehr schön. Und wenn wir mal schauen, ich finde ja bei Weinflaschen auch immer das Etikett ganz schick.
Ja.
Beschreib mal. Das vielleicht als erste Frage an dich. Ja. Ist das Etikett manchmal sogar wichtiger als das, was in der Flasche ist?
Ich hoffe nicht. Aber es ist natürlich so, dass das Etikett für den Kunden eigentlich so die erste Entscheidung bringt.
Ja.
Also gefällt das Etikett? Ja, nein. Und was sagt das Etikett aus? Bei uns hat dieses Timo Dienhardt-Logo, mein Name, mit der schönen Schafgarbe als Silhouette am Rand. Und das Unterteil ist in diesem dunklen Petrolgrün, was so eine traditionelle Mosel-Schiefer-Farbe einfach für mich ist. Also wo gut zu unseren Weinen passt. Und auch gerade zum Vomschiefer einfach eine tolle Farbe ist.
Okay, dann kommen wir doch gerne auch zum Produkt. Du stellst verschiedene Weinsorten her, vertreibst sie unter anderem auch über Delinat, darüber sprechen wir später noch. Was ist so dein Alltag? Wie gehst du vor? Wie früh stehst du auf?
Ja, also die Regelarbeitszeit ist immer so 8 bis 18 Uhr und dann im Herbst ist das immer so plus 5 bis 10 ja. Stündchen. Also es sind schon oft lange Tage, aber ich sage immer, was man nach 10, 12 Stunden nicht geschafft hat, da wird es dann auch schwer, das am Rest des Tages nachzuholen. Aber es ist natürlich so, wenn die Natur das verlangt, sind wir da. Okay. Der Herbst ist natürlich schon immer so bis Anschlag, wo man sich dann auch mal als Chef mittags ein bisschen hinlegen muss, wenn man eventuell die Nacht vorher noch lange an Fässern gestanden hat, Rotmaische gestampft hat oder die Weine quasi zur Gärung vorbereitet hat. Klingt immer so romantisch, das Winzerleben, ist es aber leider nicht.
Ach wirklich nicht? Ich dachte, du streifst so durch die Reben mit deinen Fingern und die Sonne strahlt da so durch.
Genau.
Zum Teil aber schon auch. Also ich bin ja hier hingefahren und es liegt schon malerisch hier, ne? Muss man sagen. Nähe Trier, Rheinland-Pfalz, schöne Berge, euch geht schon gut hier.
Ja klar, also die Landschaft ist jedes Mal wieder bezaubernd, ist auch absoluter Motivator für uns. Wir sind ja auch Landschaftspfleger im weitesten Sinne, also nicht nur Winzer und Kellermeister, sondern auch wirklich für die Umwelt da. Das ist bei uns auch ein ganz wichtiger Punkt im Programm.
Gucken wir mal auf die Weine, die du so herstellst hier. Was hast du alles im Angebot? Welche Rebsorten sind es? Was treibt dich besonders an? Was schmeckt am besten?
Ja, also bei uns ist traditionell natürlich der Riesling das Ding. Mhm. Dank dem Kurfürst Wenceslaus vor rund 200 Jahren, der per Dekret verordnet hatte, dass nur noch Riesling gepflanzt wird, sind wir das größte zusammenhängende Riesling-Weinbaugebiet der Welt. Klingt jetzt so gigantisch, aber die Mosel ist schon nur noch 9000 Hektar groß und wir sind am Schrumpfen. Also es geht von der Fläche her ein bisschen nach hinten. Bei uns ist Riesling mit 60% nach wie vor noch wichtigste prägende Sorte. Dann kommt der Pinot Noir alias Spätburgunder mit 20%. Auch eine geliebte Rebsorte von mir, weil man alles draus machen kann. Weiß gekelterten Blonde Noir, einen wunderbaren Rosé oder auch ein Rosé Secco. Ganz geniale Sekte. Also ist immer bei uns ein ganz wichtiges Produkt, der Cremant im Programm aus dem Pinot in der Regel. Manchmal auch mit ein bisschen Chardonnay dabei, der aber nur 3% der Rebfläche ist. Oder einen richtig geilen Rotwein, der auch den Vergleich mit sehr teuren Burgundern aus der französischen Mutterregion dieser Rebsorte nicht scheut. Und dann haben wir natürlich die Piwis nennenswert im Programm. Da ist der Superstar für uns hier an der Mosel schon der Sauvignac, der hat auch Riesling in der Genetik. Piwis, kurz erklärt, sind einfach pilzwiderstandsfähige Reben. Bisschen sperriger Begriff, so hat mich aber dran gewöhnt, ist so definiert. Und ist echt ein Stück Zukunft. Also die Piwis sind für mich eigentlich der absolute Joker. Wir haben einen super, super duper Wein, der den konventionellen, in Anführungszeichen, alten Rebsorten in nichts nachsteht. Teilweise sogar die Palette noch bereichert. Und echt einfach weniger Pflanzenschutz, also aktiver Umweltschutz eigentlich Deluxe. Ne? Also das geht nicht mehr besser, sage ich immer. Wir sind aber trotzdem am Forschen und am Suchen nach noch besseren Reben, die halt unser Land auch braucht.
Da sind wir ja auch schnell beim Thema Klimawandel, auch die Dinge, die sich dadurch in deinem Joballtag ändern. Also ihr seid parallel auch immer am Forschen wahrscheinlich, ne? Was geht noch bei dem Klima aktuell? Wie wird es sich in Zukunft möglicherweise leider zum Negativen auch verändern? Worauf müsst ihr da besonders achten, dass auch der Geschmack möglichst gleich, vielleicht sogar noch besser ist?
Ja, die Klimawandeldebatte ist ja durchaus nichts Neues. Also die Vordenker der 80er, die halt schon gesagt haben, wenn wir so weitermachen, da wird das ganz schön haarig, die haben einfach recht. Also wir müssen dringend was ändern. Deshalb ist unser Betrieb auch CO2-positiv. Wir lagern die CO2 im großen Teil wieder in der Erde an. Und so haben wir halt eine positive CO2-Bilanz. Dazu haben wir natürlich noch Photovoltaik auf den Dächern, fahren, wenn es geht, elektrisch, leider noch nicht mit den Schleppern, das gibt es leider noch nicht in verwertbarer Form. Und machen halt viel im Thema Artenschutz und auch CO2-Bindungsthemen, Bäumchen pflanzen, einfach so ein bisschen nachdenken bei dem, was wir tun.
Von welcher Fläche sprechen wir bei dir? Welches Weinanbaugebiet? So in Quadratkilometern oder wie
misst man da? Wir messen in Hektar, oder in A. Also wir haben 12,5 Hektar. Das klingt jetzt erstmal nicht so groß für alle, die in der Landwirtschaft zu Hause sind. Ist das ein Mini-Betrieb. Aber hier in der Mosel, wo also die Durchschnittsgröße unter 5 Hektar liegt und man schon so 1000 Stunden rechnen muss, die man da rund um die Reben einfach am Krabbeln ist im Steilhang, ist das natürlich schon ein bisschen Arbeit.
Krabbeln meinst du auch wirklich persönlich? Man geht da mal auf die Knie, muss richtig noch anpacken und ackern? Oder ist es viel auch mit Maschinen, was ihr da auf der wirklich großen Fläche ja machen könnt?
Ja, mit 12,5 Hektar sind wir, wie gesagt, für die Mosel schon groß, aber wir haben halt einige so im Seilzug oder wo quasi dann einfach die Handarbeit der bestimmende Faktor ist, wo von 20 Stunden im Weinberg dann nur eine Stunde maschinell möglich ist. Das wäre dann an einer Raupe oder mit einem Seilzug, dann mit einem Grubber zum Beispiel zu arbeiten, weil man das alles mehr von Hand hacken kann, wenn man mal ein bisschen am Boden wühlen möchte und muss, um halt dem Kraut Herr zu werden, was man hier und da auch immer als Bio-Winzer machen müssen. Und, aber der Löwenanteil ist natürlich, bleibt die Handarbeit. Und dann haben wir noch einiges, was auch sogenannt direktzugfähig ist, aber alles im Hang. Also wir haben wirklich nur einen einzigen ganz flachen Weinberg, der Rest ist alles im wunderschönen Schieferberg hier im Lieblingsberg Honigberg zum Löwenanteil beheimatet.
Hast du auch mal irgendwie in der Lesezeit deine Schritte getrackt, mal geguckt, so auch wie der Puls hoch und runter geht? Das ist schon fast ein richtiger Sport,
oder? Ja, klar. Also das ist Sport. Also jeder, der hier mitgeholfen hat in der Lese oder auch bei den ganzen Arbeiten rund um das Jahr, wundert sich immer, wie viel körperliche Arbeit das auch ist. Da bist du also morgens schon oft, also am normalen Lesetag, wenn es um 6 losgeht, wo ich dann im Keller schon ein bisschen rumflitze, die Kellertreppe schon 5-mal gerannt bin und bis das alles läuft im Weinberg, bin ich auch schon mal morgens um 11 schon bei den 10.000 Schritten, die empfohlen werden
am Tag. Respekt, okay. Ja, sehr schön. Und du hast es ja auch gelernt, es ist ja ein wirkliches Handwerk. Viele haben ja diese romantische Vorstellung, okay, so ein Weingut und da helfe ich da so ein bisschen mit. Vielleicht Investoren träumen ja davon. Es gibt Fernsehmoderatoren, die sowas auch tun, angeblich. Du machst es wirklich, du hast es gelernt. Wie wird man eigentlich Profi-Winzer?
Ja, ein Winzer macht traditionell gesehen eigentlich am besten erstmal eine Lehre in fremden Betrieben, auch wenn er aus dem eigenen Betrieb, ich bin auch schon 10. Generation in der Familie Winzer. Man könnte ja meinen, das hat man mit der Muttermilch aufgesogen. Nee, ist nicht so. Also man muss es lernen. Du hast dann 3 Jahre Lehre in der Regel, wo man auch in anderen Betrieben einfach so viel sieht wie nie wieder danach im Leben, auch in den Job einfach gut reinkommt, unter fremder Führung dann auch arbeiten sollte mal, um das auch zu beherrschen, auch diese Arbeitnehmerseite kennenzulernen. Dann habe ich die Fachschule besucht, in Bad Kreuznach war die damals und hatte eine vorzügliche Ausbildung genossen. Techniker nennt sich mein Titel, das ist im Prinzip wie ein Ingenieur, nur über den praktischen Bildungsweg. Also ich bin nach der Realschule mit 16 in Lehre gegangen, war dann 2 Jahre in einem sehr guten konventionellen Betrieb, Max Ferdinand Richter in Mülheim. Habe ich vor allen Dingen viel in der Kellerwirtschaft gelernt und auch über den Riesling, die verschiedenen Lagen der Mittelmosel, die da im Portfolio sind. Das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann ging es ein Jahr zur Lotte Pfeffer nach Rheinhessen, wo ich dann in einem Urökobetrieb, habe ich immer gern gesagt, die also quasi teilweise Böden noch nie mit irgendeinem Herbizid behandelt haben, die einfach ultra fruchtbar sind, wo der Bodenhorizont einfach einen Meter höher ist wie bei manchen Nachbarn, die den Boden so erodieren haben lassen, dass das einfach nur zum Heulen ist. Und auch wo über viele Dinge nachgedacht wird, unter anderem ähnlich wie bei uns ja auch mittlerweile, wo man einfach versucht, Plastik wegzulassen, Papierklebebänder und all so Sachen, einfach so ein bisschen um das Eck geschaut wurde. Und auch die Biodynamie hatte damals auch schon hier im Betrieb Einzug gehalten. Und das sollte man auch wirklich lernen. Da muss man schon ein paar Workshops machen und muss das so ein bisschen fühlen lernen und auch die bildschaffenden Methoden, Bildekräfte, ganz interessantes Feld, um halt wirklich auch zu wissen, was man da braucht und was man tut.
Bio, wichtiges Stichwort, du hast es schon ein, zweimal genannt. Ein zertifizierter Biobetrieb zu sein, heißt ja auch, du musst dich an viele Vorgaben halten, es gibt immer wieder Kontrollen. Man muss es selbst aber auch ein bisschen wollen und leben. Und das höre ich schon so ein bisschen raus, du bist überzeugter Öko-Winzer, kann man wahrscheinlich so sagen.
Ja.
Wenn du ganz ehrlich bist, merkt man das auch im Geschmack oder Klar. Ist es vor allem die Art der Arbeit?
Natürlich ist erstmal die Art der Arbeit. Ich will auch keinem Konventionellen da die Butter vom Brot nehmen und sagen, das ist jetzt alles Mist, was ihr da macht, aber es gibt schon Unterschiede. Also die wichtigsten Säulen vom Ökoanbau einfach mal kurz erklärt sind, Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger. Das heißt also nicht diesen Haber-Bosch-Stickstoff, der mit viel Energieaufwand aus der Luft gepretzelt wird und dann auf die Felder gestreut wird und dann den Boden schnell auch ein bisschen beschädigen kann, weil der Humus einfach schneller abgebaut wird und auch Nährstoff ins System kommt, die Rebe gar nicht bräuchte. Also und auch das Grundwasser im Nachgang nicht. Ist auch ein riesen CO2-Abdruck, müsste meiner Meinung nach mit anders umgegangen werden. Ist ja auch einiges in der konventionellen Landwirtschaft im Umbruch, finde ich auch persönlich ganz gut und richtig. Muss man nur begrüßen. Ist aber auch teilweise mit Pferdefüßen verbunden, weil ein bisschen Dünger brauchen wir schon auch. Also bei uns ist es hauptsächlich die Gründüngung, wo wir halt Begrünung einsehen, wo Leguminosen drin sind, um Stickstoff aus der Luft zu ziehen, einfach die Kraft der Sonne quasi auch zu nutzen. Hat noch einen charmanten Nebeneffekt. An Böden, die so ein bisschen überdüngt waren von den Vorbesitzern oder Großvätern oder wo irgendwo einfach die Natur historisch zu gut gemeint hat, entziehe ich eher Nährstoffe und fahre den Boden so ein bisschen in ein ärmeres Niveau rein. Und da, wo Stickstoff fehlt, was schon im Schiefersteilhang schnell die Regel ist, wächst die Leguminose, sammelt viel Stickstoff und macht den Boden besser über die Wurzelsysteme, die da gebildet werden und auch das Verrotten und auch dem Lebensraum. Also man muss das immer als Ganzes sehen. Also die Begrünung ist nicht nur einfach ein grüner Teppich, sondern ein echter Lebensraum für viele, viele, viele Arten. Bei uns steht die Biene da so ein bisschen plakativ im Vordergrund, haben auch die Edition Bee mal kreiert. Aber es sind eigentlich Millionen von kleinen Helfern, die da unterwegs sind. Die nächste Säule ist der Verzicht auf Herbizide. Das ist ja eigentlich nur konsequent, wenn man ökologisch arbeitet, mal so kein Glyphosat oder sonstige Herbizide einsetzt. Ist auch in der EU-Bio-Richtlinie so vorgeschrieben, ist auch absolutes Obligo. Finde ich persönlich auch nur richtig. Zum einen wurde ja festgestellt, dass man es hier und da im Essen findet, oder im Trinken, im Wein auch. Mhm. Wer das denn ahnen können, wenn man es auf den Boden spritzt und der Stoff von der Wurzel aufgenommen wird, dass das auf einmal auch in den Trauben ist oder im Wein? Schrecklich, oder? Nee, oder halt auch nicht, also im Bio-Wein halt nicht. Dann der nächste Punkt ist der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Das ist auch ein Riesenfeld. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit der Humanmedizin. Also bei uns sind einfach die ganzen Antibiotika verboten. Die ganze Chemotherapie, der gesamte Apparat der in Anführungszeichen massiven Chemicals ist raus. Wir haben nur Biomittel. Wir sind da im mineralischen und pflanzlichen Präparatebereich. Also das wichtigste Element ist nach wie vor der Schwefel. Der ist auch nicht wegzudenken. Wir können ihn zwar reduzieren, aber wegdenken möchte ich ihn nicht, weil er einfach viele, viele Benefits hat. Er ist auch dann für die Umwelt ein wichtiger Dünger. Also Essmangel ist mittlerweile ein Thema. Dann haben wir die Spur von Kupfer, die wir nur mit den Piwis wirklich auf nahe Null runterkriegen, aber in den konventionellen Rebsorten, die sehr weich sind gegen den falschen Mehltau, den wir damit behandeln, ist es nicht wegzukriegen. Also da brauchen wir ein bisschen CU, brauchen wir, also Kupfer, ist aber in einer kleinen Menge auch meines Erachtens nach absolut vertretbar. Und dann kommen die ganzen Kräuterbrühen, die sogenannte Salogenese. Also wir haben die Pathogenese, dann wo wir gegen die Pilze arbeiten. Und natürlich die Salogenese, wo wir für die Umwelt einfach im Netzwerk quasi arbeiten und ein Netz bauen oder wachsen lassen. Eigentlich bauen wir es noch mal selber. Wir sind ja nur Naturassistent, um halt eben Pathogene fernzuhalten, so kurz ausgedrückt.
Das ist ja hochchemisch, hoch Biodiversität, alles Mögliche, was da für dich im Kopf immer eine Rolle spielt. Am Ende zählt aber ja dann doch vor allem auch der Geschmack, auch für dich. Wie würdest du den Geschmack deiner Weine beschreiben und inwieweit holst du dir auch Feedback ein, inwieweit spricht man darüber? Weil das ist ja am Ende das Hauptverkaufsargument neben dem Etikett, was wir am Anfang besprochen
haben. Also das Ziel ist ganz einfach auf den Punkt gebracht bei uns. Wir wollen hochwertigste Qualität liefern, die nach Möglichkeit nicht getoppt wird. Mhm. Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Zeitgleich schicke ich nichts bei die traditionell großen Weinbewerter im Moment hin, weil wir jahrelang jetzt zu wenig Wein hatten und auch in 15 Ländern dieser Erde gute Partner haben. Und unter anderem in der Schweiz, Delina, das ist ein ganz wichtiger Partner bei uns, die auch die strengste Richtlinie Europas halt haben, wo wir auch Fan von sind. Und das hat auch mit Leib und Seele unterstützen und auch mit der tollen Qualität unserer Produkte. Also der Anspruch ist extrem hoch. Wir produzieren halt beste Rieslingweine, beste Pinots in allen Facetten, inklusive dem Sekt, den wir hier im eigenen Hof abfüllen. Und auch Petnats habe ich eben gar nicht genannt, also wo wir coole, moderne Produkte auch davon haben. Und die Piwis in Liste sind halt vor allen Dingen Sauvignac, Cabernet Blanc, Regent, Cabernet Cortis und ein bisschen Satin Noir, die da bei uns die Hauptrolle spielen. Demnächst kommt noch der Souvenir Gris dabei, das ist so, sagen wir, der viel bessere Grauburgunder. Für alle, die Grauburgunder lieben, ist das eigentlich die Sorte der Zukunft, weil der Grauburgunder meiner Meinung nach einfach eine bisschen zu empfindliche Rebsorte ist und nur in wirklich besten Lagen und Winzerhänden einen großartigen Wein gibt. Souvenir Gris ist deutlich einfacher, großartige Weine zu machen und schmeckt wirklich noch besser. Also wir können mit den Piwis auch bessere Weine machen wie mit den konventionellen Reben. Wenngleich so ein Riesling und ein Pinot eigentlich nicht zu ersetzen ist. Noch nicht, wir suchen.
Und wie laufen so Testabende ab? Lädst du dann Menschen hier aus dem Ort ein oder wird es dann ganz professionell? Es gibt ja mal diese Darstellung, wie viel Säure ein Wein hat, jetzt mal ganz einfach gesagt, andere Mineralien, Geschmäcker, Schokolade, was weiß ich, irgendwelche Spuren von, die man da rausschmecken kann oder angeblich rausschmeckt als Profi. Ich finde das mal beeindruckend einerseits, auf der anderen Seite hat ja jeder auch einen persönlichen Geschmack, ja. Und irgendwo musst du es ja so hinkriegen, dass es eigentlich fast allen schmeckt, oder? Wie kriegst du das hin?
Also, das ist immer so ein Satz, den ich halt gern sage, ist, Weinkenner zu werden ist ein langer Weg, aber eine geile Zeit. Also, ja. Probiert es einfach aus, Leute. Also, da kann ich nur jedem empfehlen, mal sich über die Supermarktregale hinweg zu bewegen. Weil ich sage jetzt mal, was bei den großen Discount-Märkten steht, das ist in der Regel, sind das Chargengrößen, die also meiner zehnfachen Jahresmenge hier über alle Produkte, wir machen 20 Schweine jedes Jahr, entspricht. Und ich sage immer, das ist schon, also gelinde gesagt, einfach irgendwo nicht die A-Sortierung, um das mal positiv noch auszudrücken. Sind immer Weine, die ich persönlich relativ seelenlos finde. Das ist auch was mir immer wichtig ist, dass der Wein so eine Seele hat, dass der Wein Freude bereitet, dass er Energie gibt, dass er einem was gibt und auch ein gutes Gefühl hinterlässt, auch am nächsten Tag. Was meiner Meinung nach nur mit diesem Artenschutz und Biodiversitäts- und Biodynamie-Gedanken so funktioniert. Mal ein Beispiel, also wenn ich jetzt einen Riesling von mir, wo dann außer Traube häufig gar nichts dazu kommt, der wird einfach so vergoren, dann kommt am Ende ein paar Moleküle Schwefel drauf, gerade weil er sich benimmt, mehr nicht, und dann ist das ein großartiger Riesling. Und der steht also auch größten Namen wie Egon Müller oder Van Volksem oder einem Weingut Nick Weiß dann in eigentlich nichts nach. Natürlich haben wir unsere Lagen, wir sind jetzt nicht am Schatzhof wie der Egon, oder nicht wie der Nick mit vielen Lagen der Mittelmosel von Laurentiuslei bis an die Saar runter, Bombenfundus hat, oder Bernie Kirsten, auch grandioses Weingut, wo wir auch große Lagenportfolios haben. Also da haben wir halt mit unserem Honigberg, wir sind ja sehr zentriert hier, wir wollten auch immer möglichst arrondiert hier am Heimatort sein, weil es, finde ich, wichtig ist, dass das System möglichst ungestört ist, dass die ganze Fläche, die man also auch an Nachbarn zur Verfügung hat, auch nach Möglichkeit möglichst viel Bioanteil enthält, sind wir übrigens hier einer absoluten Bio-Hochburg an der ganzen Mosel. Ich glaube, es gibt keinen Berg, der mehr Bioanteile hat wie hier. Also hier ist rund ein Viertel biologisch zertifiziert und nochmal rund die Hälfte der Rebfläche, wo ich sage, dass die Winzer echt einen guten, modernen, konventionellen Weinbau betreiben mit möglichst wenig Chemieeinsatz. Und das ist echt eine Hochburg. Jeder, der das sich mal angucken will, ist herzlich willkommen. Wir haben Gästezimmer, Sie können uns besuchen, wir können Termine machen, die Weinevents, die Rebentheater und alles sind ganz sich immer beim Newsletter anmelden, bei uns auf der Homepage und dann sind sie im Verteiler. Fünfmal im Jahr oder sowas schaffe ich einen schönen Newsletter zu bauen. Will das auch nicht zu intensiv machen. Und es ist einfach eine affengeile Region hier. Also da kann man schon aushalten mit tollen Restaurants und tollen Winzern und.
Ich merke schon, du bist fast ein Botschafter, nicht nur für den Wein, sondern für die Region auch ein bisschen, weil es dir am Herzen liegt und du von hier ja auch bist, ganz offensichtlich. Du kennst dich hier gut aus, du bist ja von hier. Was kann man denn hier so in der Umgebung Schönes erleben, außer natürlich den leckeren Wein zu verkosten, den
ja, du zum Beispiel erstellst? Also mittlerweile sind wir nicht nur Geheimtipps, sondern wirklich auch eine der grandiosesten touristischen Regionen Deutschlands, finde ich. Also hier gibt es die Wanderwege, die besten Wanderwege Europas, laut Manuel Antrag, dem alten Co-Host von Harald Schmidt. Und er muss wissen, der hat ja Bücher geschrieben über das Wandern und ist schon viel durch Europa getingelt. Ich finde es einfach grandios, einfach Flasche Wein in den Rucksack, Flasche Wasser, zwei, drei gute Kollegen und dann einfach mal loswandern. Das macht so einen Kopf frei. Hier kannst du mit der Komoot-App oder sonstigen mit gutem Kartenmaterial grandiose Wanderwege erkunden, die halt bergauf, bergab gehen und nicht so langweilig sind, wie im Flachen zu wandern, finde ich. Dann kannst du mit dem Mountainbike fahren, gleiches Spiel. Oder kannst mit dem Fahrrad reisen. Wir haben den Mare-Mosel-Radweg hier vor der Tür. Wir haben mit dem malerischen Bernkastel und dem historischen Trier großartige Städte in Reichweite, haben eine der höchsten Sterne-Gastronomie-Dichten Deutschlands. Hier kannst du auch an jeder Ecke gut bürgerlich essen, muss aber vorher reservieren mittlerweile. Nach Corona ist es nicht mehr wie vor Corona. Muss schon, Reiseplanung ist wichtig. Wir packen euch auch Wanderrucksäcke, wenn ihr wollt. Ist noch so ein Kleinflaschenprojekt in petto. Vielleicht machen wir da noch was. Wer ein bisschen raus aus dem hektischen Stadtleben, rein ins Land und Bock darauf hat, der ist hier richtig. Und natürlich auch die Wein-Events. Also wir machen immer so geschlossene Veranstaltungen, weil da kann ich mich halt besser vorbereiten, auch im kleineren Rahmen, wo das ein bisschen exklusiver ist mit gastronomischem Rahmenprogramm. Wir haben auch Bug-Events oder großen Sommernachtstraum, wo wir so ein richtig geiles Fest auch machen. Einfach mal reinschnuppern.
Wie ist das so, wenn man Weinbotschafter oder Weinkenner werden will? Du hast ja gerade schon gesagt, der Weg ist lang, aber geil, fand ich sehr schön. Ja. Den könnte man ja hier ganz gut beginnen, oder? Wenn man immer schon gedacht hat, okay, ich will mal so ein bisschen Bogen jetzt um die Supermarktregale machen. Gerade die Weine, wo man sich so komisch da so runterbücken muss, damit die noch günstiger sind, das kann man ja mal links liegen lassen und so ein bisschen mehr auch ausgeben. Und dann vielleicht auch mal das verbinden mit einem kleinen Ausflug, zum Beispiel hier in eure Region, sich mal so ein bisschen durch den Weinberg testen. Das ist ja alles möglich. Ist das so der Weg zum Weinkenner?
Ja, klar. Also ich sage immer, jeder schmeckt das eigentlich wie ein Profi. Der hat nur nicht das Register dazu, was natürlich bei einem Profi, der schon, keine Ahnung, 10.000 Weine in seinem Leben probiert hat, vielleicht ein bisschen breiter gefächert ist wie jemand, der jetzt nur diese Basisweine kennt. Also ich kann nur jedem sagen, wer unsere Qualität kennt, der kommt nie wieder zum Supermarktregal zurück. Wenn dann nur von sehr gepflegten Fachhändlern, das ist schon möglich, gibt auch in anderen Regionen der Welt großartige Weine, aber die Mosel hat ein Spektrum, das ist schon einzigartig. Zumal wir der Grand Profiteur des Klimawandels der letzten 40 Jahre einfach sind. Früher war es schon hier sehr sauer und auch oft nicht unbedingt reif, was für die Süßweine in der Historie dazu geführt hat, dass wir also die teuersten Süßweine der Welt hatten, beziehungsweise sogar die teuersten Weißweine der Welt, sogar teilweise teurer wie großartige Rotweine aus dem Nachbarland Frankreich. Und mittlerweile können wir tatsächlich eigentlich, klingt jetzt doof, aber alles. Wir können einen tollen, schlanken Weißwein machen, teilweise auch mit Restzucker, natürlichem Restzucker, so ein Cabi zum Beispiel, ist ein geiles Produkt. Und 7,5 Alkohol by Nature. Und dann haben wir tolle, große Rieslinge, die wir bei uns auch nicht überdrehen. Also da lassen wir in der Regel so bei 12, maximal 12,5, lassen wir gut sein vom Erntezeitpunkt her. Könnten wir auch mehr, wir könnten auch 14 machen mit dem Riesling, aber das, wer will das? Also ich will das nicht. Und dann haben wir großartige Rotweine, wo wir halt auch wirklich dieses Cool Climate super reingearbeitet haben, die ich teilweise mit tollen Winzern aus dem Rioja 1:1 gegen deren große Gewächse tausche, obwohl deren Preise teilweise dreifache von unserem betragen.
Ja, wo bekomme ich meinen Wein, meinen genussvollen Moment, wo kann ich das alles kaufen? Gibt verschiedene Möglichkeiten, Supermarkt haben wir schon drüber gesprochen, eher schwierig, wenn man richtig Qualität haben möchte, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen mehr ausgeben möchte. Eine Alternative, wo auch du gut präsent bist, ist ja Delinat. Ja. Für alle, die es nicht kennen, dieses Vertriebssystem, nenne ich es jetzt mal ganz bürokratisch, was steckt dahinter? Was ist die Philosophie?
Ja, Delinat ist ein in der Schweiz gegründeter Händler, der im Prinzip eine eigene Richtlinie schon ganz früh hatte, schon weit vor EU-Bio-Richtlinien, ist auch die strengste Richtlinie Europas. Und haben eine ganz, ganz patente Sammlung an Winzern aus ganz Europa zusammengesucht, wo wir auch dazu gehören. Und da gibt es echt geile Weine. Da könnt ihr so ein Abo-Kistchen bestellen, wo er im Prinzip, so wie ihr es wollt, einmal im Jahr oder zwei, drei, vier, zehnmal im Jahr, so wie ihr es wollt, verschiedene Flaschen von den coolen Winzern von der Delinat-Familie da quasi geschickt bekommt. Könnt jederzeit kündigen, ist super, super duper Händler, wo man eigentlich nur gute Weine kriegt. Also wenn ich jetzt Kunde wäre, würde ich, glaube ich, nur da kaufen. Also wird einfach schon eine geile Auswahl, also aus ganz Europa, auch mit verschiedenen Stilen, verschiedenen Themen. Wer jetzt lieber Sekt trinkt oder Prickler hat, der kriegt dafür eine Kiste. Wer lieber schwere Rotweine aus Südeuropa hat, wo wir übrigens auch schon als Guerilla mal drin waren, also hat auch geklappt, drin liebt, der findet da seinen Wein und auch eine ganz kompetente Beratung, sowohl online als auch am Telefon.
Ich habe dieses Weinabo selbst auch und das Schöne ist, das kommt erstmal in so einem sehr wertigen Karton, den man übrigens auch zurückschicken kann, wegen der Nachhaltigkeit finde ich das auch super. Genau. Und da sind auch so kleine Flyer mit dabei, man kann sich da durchblättern und das steigert nochmal so ein bisschen die Lust. Bevor man die Flasche öffnet, hat man schon mal so ein bisschen Input, woher kommt der Wein, wie schmeckt er, was erwartet mich an der Stelle. Und das ist ja für dich als Winzer, glaube ich, auch ein ganz schönes Umfeld, wo man sich wohlfühlt und gerne auch seine Weine mit reingibt und präsentiert, oder?
Genau. Genau. Also das ist für uns auch ein wichtiger Partner einfach, weil wir halt neue Kunden in der Schweiz, in Österreich, in teilweise umliegenden Regionen, teilweise aber auch in Deutschland finden. Und so ist dann ein schönes Zwei-Gewinner-Spiel, wo auch der Händler, der halt eben sehr nachhaltig denkt und arbeitet, zu uns auch passt, einfach dann die Sache hier befruchtet und am Leben hält.
Okay, unsere Empfehlung Delinat auf jeden Fall mal ausprobieren. So, der Blick in die Zukunft. Du bist ja noch relativ jung. Was glaubst du, was bringen so die nächsten Jahre? Wahrscheinlich neue Richtlinien, davon kann man leider ausgehen. Aber an sich, du hast ja auch Pläne, ne? Was hast du mit deinen Hängen, mit den goldenen Hängen hier vor?
Ja, das wird eine sehr spannende Zukunft. Wir haben tatsächlich im Moment eine Situation, dass also ich schätze mal locker 5 Betriebe von 10 keinen Nachfolger haben. Mhm. Das heißt also, wir haben eine Überalterung der Winzer, zu wenig Leute, die heute diesen doch teilweise doch etwas harten körperlichen Job machen wollen, übernehmen wollen. Dann haben wir natürlich das nächste Problem, die Märkte ändern sich, sprich es gibt zu viel Wein weltweit auf dem Markt, was die Steillage natürlich überproportional einfach angreift. Also wir werden auch einzelne Flächen roden müssen, wir werden mehr mit Permakulturideen arbeiten, wir werden insgesamt weniger Reben pflegen müssen in Zukunft, wenn wir kaum noch diese Arbeit schaffen. Es ist wirklich so, dass jetzt einfach schon härter geworden ist im Winzerleben. Wir brauchen auch jegliche Unterstützung, also helft uns, wo es geht. Wer mal vorbeikommen will, sich das angucken will, wie gesagt, herzlich willkommen. Und die Zukunft ist aber trotzdem da. Also ich mache mir da jetzt keine Riesenzukunftsängste. Wir haben ein sehr, sehr, sehr schönes Portfolio aus tollen Sekten, tollen Weinen und noch ein bisschen was Alkoholfreiem, was wir auch lieben, muss ja nicht immer nur Alkohol sein. Und die touristische Säule wird auch die nächsten Jahre, denke ich, auch noch eine Rolle spielen, weil wir einfach irgendwo Co-Einnahmen brauchen. Nur mit Wein aus der Steillage, mit viel, viel Manpower produziert zu überleben, wird immer schwieriger.
Ja, umso mehr vielleicht hier nochmal der Aufruf, vielleicht ein bisschen höher im Preissegment auch mal zu gucken, nach besseren Weinen zu greifen, dafür vielleicht auch genussvoller Schluck für Schluck zu trinken und nicht so zack, 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 Glas für Glas. Ich glaube, du bist der beste Grund, es genau so zu machen, zum Weinkenner auch zu werden und vielleicht auch von Menschen wie dir zu lernen, weil du sprichst ja auch gern darüber, wenn man dich hier trifft. Ja, natürlich nur vorangemeldet, einfach so spontan vorbeikommen ist schwierig, du hast immer viel zu tun.
Genau.
Aber wenn man dich mal trifft und da hat und mit dir so ein Glas Wein trinkt, da lernt man ja auch eine Menge. Und aus Lernen wird dann irgendwann Leidenschaft und dann wird man irgendwann ein Weinkenner. Ich habe es mir auf jeden Fall jetzt nochmal mehr vorgenommen. Vielen Dank für das Gespräch hier bei Lieblingsreisen.
Ja, danke, es war mir eine Freude.
Du willst mit deinem eigenen Unternehmenspodcast durchstarten? Dann mach es wie Europas größter Outdoor-Ausstatter Globetrotter und ihrem Podcast Rausgehört. Komm zu uns in die Podcast-Fabrik. Gemeinsam bringen wir deine Botschaft mit viel Know-how ins Ohr deiner Zielgruppe. Konzept, Aufnahme, Soundbranding und Schnitt. Alles von uns aus einer Hand. Hol dir den Profi-Support. Klick podcastfabrik.de. Wir freuen uns, von dir zu hören.